Letzten Sonntag hatte Arthur gepredigt über Berufung. Wie finde ich meine Berufung? Ich denke, ich war ja nicht hier, ich war woanders und habe mir die Predigt angehört im Internet dann. Und wow, das hat mich so begeistert, was der Arthur gepredigt hat. Der war so engagiert, er hat sich selbst übertroffen, also er predigt immer gut, aber sowas Engagiertes habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gehört. Das war echt spitzenmäßig. Und ich saß da, das war abends, ich glaube Donnerstagabend war das, um 11 und habe die gehört, weil ich mich auf meine jetzige Predigt vorbereitete. Und dann hatte ich eine Predigt, die hatte wahrscheinlich auch ein interessantes Thema, aber ich habe dann gedacht, nee, jetzt legst du die wieder weg und machst eine neue. Und dann habe ich mich Donnerstagnacht um 11 noch hingesetzt und was Neues begonnen. Und ich möchte da jetzt anknüpfen, nämlich es ging um die Berufung jedes Einzelnen. Und es stimmt, Gott hat mit jedem etwas vor, er will mit uns etwas bewegen. Arthur hat gesagt, er will Geschichte schreiben. Sicher werden die wenigsten von uns in irgendwelchen Geschichtsbüchern hinterher mal zu lesen sein. Aber wir werden wahrscheinlich alle im Himmel, in den Geschichtsbüchern des Himmels zu lesen sein. Und das ist eigentlich eine größere Sache noch, als in den Geschichtsbüchern auf dieser Erde vorzukommen. Arthur hat darüber gesprochen, dass es eine allgemeine Berufung gibt, eine spezielle. Hört es euch einfach selber im Internet an. Ich wiederhole das jetzt nicht. Das ist ja auch nicht nötig. Da habt ihr das gehört. Und ich möchte daran anknüpfen und fragen, wie ist das denn mit der Gemeinde? Was hat denn unsere Gemeinde für eine Berufung? Gibt es das überhaupt, dass eine Gemeinde eine Berufung hat, eine spezielle Berufung? Wenn das nämlich so ist, dann ist es ja wichtig, die zu kennen und dann ist es wichtig, da hineinzugehen und auch zuzustimmen, damit man gemeinsam schwimmen kann in diesem Strom. Damit man mitschwimmen kann in diesem Strom, zu dem Gott uns gerufen hat. Und ich denke, ja, auch als Vineyard Aachen haben wir eine spezielle und eine allgemeine Berufung. Es gibt eine allgemeine Berufung und die gilt jeder Gemeinde, egal wie sie zusammengesetzt ist, egal wann sie gelebt hat und egal wo. Und das kann man zusammenfassen in den zwei. In Englisch ist das so wie so ein Wortspiel, the great commandment and the great commitment. The great commandment, das große Gebot, das größte Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und the great commitment, der große Auftrag, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie und lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der allgemeine Auftrag einer jeden Gemeinde, einer jeden Kirche. Diese Berufung haben wir alle als Christen, ganz egal, wie wir heißen, ganz egal, wann und wo. Das ist unser aller Berufung. Und ich denke, mit dieser Berufung haben wir auch schon das ganze Leben zu tun. Und eigentlich könnte es uns nicht langweilig werden, wenn wir dieser Berufung folgen. Das könnte uns das ganze Leben beschäftigen. Das ist schon allein super sinnvoll. Also wenn eine Gemeinde nie ihre spezielle Berufung finden sollte oder wenn sie für uns nie so ganz klar sein sollte, dann hätten wir damit schon genug zu tun und wären unser ganzes Leben beschäftigt. Und doch ist es die Frage, gibt es noch einen speziellen Auftrag für die Vineyard Aachen und was ist unser Auftrag, was ist unsere Berufung? Eine Berufung leitet sich her aus der Geschichte, aus der Zugehörigkeit, aus dem heraus, wie Gott uns begabt hat, welche Fähigkeiten er uns gegeben hat und was er mit uns und durch uns bewirkt und tut. So finden wir ja auch unsere eigene Berufung, also unsere eigene spezielle Berufung aus unserer Lebensgeschichte heraus, aus unserer Familienzusammengehörigkeit, aus dem heraus, wie Gott uns begabt hat, was wir für Fähigkeiten haben und was Gott und Menschen bestätigen. Also was deutlich wird, was durch unser Leben geschieht und wo dann auch Menschen bestätigen und es klar ist, ja, das wirkt Gott durch diese Person. So finden wir unsere eigene spezielle Berufung. Das kann man auch auf die Gemeinde übertragen. Wie findet eine Gemeinde ihre spezielle Berufung? Sie leitet sich her aus der Geschichte der Gemeinde, aus der Zugehörigkeit der Gemeinde zu einem größeren Ganzen, daraus, wie Gott uns begabt hat, welche Fähigkeiten er uns gegeben hat und was er bestätigt durch unser Dasein. Was er bestätigt und was er tut durch uns und was auch andere von außen sehen und sagen, ja, die Vineyard Aachen, durch die geschieht das und das in dieser Stadt. Das bewirkt Gott in dieser Stadt durch diese Gemeinde. Über die Geschichte habe ich schon einiges beim Jubiläum gesagt. Also wir haben für die Gäste, die hier sind, wir haben ein internes Jubiläum gefeiert, also unter uns, um miteinander Zeit zu haben, füreinander und auch für die, die weggezogen waren, für die Ehemaligen. Und wir werden noch ein öffentliches Fest feiern, das habt ihr vorhin gesehen, auf der Folie. Und da werden wir uns dann ganz um unsere Gäste kümmern und für die da sein als ganze Gemeinde. Und dann wird auch die Stadt da sein und die andere Gemeinden nicht. Eventuell wird die Klebergemeinde mit dem ganzen Bus kommen, haben sie gestern überlegt. Es ist eine Gemeinde, die auf dem Weg ist, Vineyard zu werden. Und das wäre so ein Family-Treffen. Ich habe dann aber nach dem Jubiläum, ich fand das so spannend, dieses Jubiläum war ja überhaupt nicht oder ist nichts Nostalgisches. Ich finde auch dieses Jahr, wir haben gesagt, hey, das ist das Hauptding, dass wir Jubiläum feiern, 20 Jahre, und sieht da die Geschichte. Da könnte man ja denken, boah, ein ganzes Jahr Rückblick, wie nostalgisch. Das ist vielleicht nett für die, die früher schon dabei waren, aber für die jetzigen und die neuen ist das doch langweilig. Und ich empfinde, dass in diesem Jubiläum so viel Kraft steckt, so viel Energie, so viel Dynamik. Und ich habe dann nach unserem internen Jubiläum nochmal darüber nachgedacht, was ist eigentlich in unserer Geschichte? Und ich möchte jetzt mal sagen, ich habe da so nach den Gründungsgenen geforscht. Also Gene sind ja das, was wir nie verlieren, auch wenn wir uralt sind, das haben wir schon als Baby, das haben die kleinen Babys schon in sich drin. Und das ist ja etwas, was drin ist und was uns begleitet bis zu unserem Tod. Die Gene sind drin. Das heißt aber auch, die Gene, aus denen wird ja was. Die sind in uns drin und die kann man auch nicht einfach wieder rausschmeißen, das geht gar nicht. Und ich glaube, es gibt so Gründungsgene, wenn eine Gemeinde entsteht, was da wichtig ist in dieser ersten Zeit und was da von Gott hineingelegt ist. Und ich glaube, dass man das zwar im Laufe der Zeit teilweise wieder vergessen kann, dass das auch irgendwie an den Rand gedrückt werden kann, aber dass es immer wieder belebt werden kann, weil es in uns lebt. Und es lebt in uns. Wir sind ja auch irgendwie ein Ganzes, auch mit denen, die später dazugekommen sind. Ein Ganzes, ein Leib. Ja, und diese Gründungsgene, gut, jetzt können wir die Folie mal nehmen. Das ist zum einen eine große evangelistische Kraft. Wir sind durch Grundkurse des Glaubens entstanden. Und als ich meine Tagebücher gelesen habe von vor 20 Jahren, war ganz schwierige Zeiten, aber immer wieder stand, jetzt hat der oder der sein Leben Jesus anvertraut. Ich erinnere mich null daran, aber das ist damals geschehen. Jetzt hat der und der sich bekehrt. Unglaublich. Wahnsinn. Wir hatten immer wieder Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Es gab in Stolberg ein Wort, was Gott mir gesagt hat, bevor ich nach Stolberg kam. Und dieses Wort hat mich durchgetragen die ganze Zeit in der Stolberger Kirchengemeinde. Und das hieß, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Rede und schweige nicht und fürchte dich nicht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dieses Wort hat all die, die damals da waren, auch berührt. Und das war einfach in uns drin. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe dann gedacht, okay, dieses Wort hat für Stolberg gegolten. Dieses Wort hat mich geleitet damals. Es gab noch weitere Worte, nämlich, Herr, wie soll ich die denn finden? Wie soll ich dieses Volk finden? Denn am Anfang war sehr wenig sichtbar davon. Und hat er mir gesagt, suche die Menschen, die von der Kirche verletzt worden sind und suche die Menschen, die Sehnsucht haben nach mir. Und auf die Suche habe ich mich begeben und diese Menschen habe ich gefunden. Und so entstand das. Wir waren mit einigen Mitarbeitern in Speyer am Anfang dieses Jahres. Ich hatte an dem Sonntag Geburtstag, habe da gepredigt in Speyer und vorher bekam ich als Geburtstagsgeschenk eine persönliche Prophetie. Der Reinhard hatte der Leiterin der Prophetiegruppe gesagt, bete doch mal für die Birgit und schau mal, ob du ein Wort hast für die. Und dann stand ich vorne, wollte anfangen zu predigen und dann kam sie und hatte ein Wort für mich. Das war sehr überwältigend. Und dann hatte sie auch dieses Wort. Sie sagte zwar, sie hat es in irgendeinem Gespräch von einem von uns gehört, aber sie hat es dann wieder gehört für mich und für die Situation, wo wir jetzt sind. Und ich habe eben gedacht, das gilt für Stolberg, aber jetzt sind wir in Aachen. Und ich möchte dieses Wort jetzt auch wieder nehmen für Aachen. Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Das gilt auch für Aachen. Das gilt für Aachen. Dieses Wort ist mir schon öfter begegnet in meinem Leben. Und ich möchte es wieder nehmen und ich denke, ja, es gilt auch für uns. Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Er verbreitet es gerade wieder. Wir haben das Evangelistische durchaus etwas, ich will nicht sagen vergessen, aber es war nicht so wichtig in den letzten Jahren. Oder hat ein paar Leute nur, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber wir hatten die letzten Jahre nicht mehr so viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und dieses Jahr sind es schon 10. Vielleicht sogar schon mehr. Und das finde ich gewaltig. Und wir stehen da und sagen, wow, was tust du, Gott? Hey, du entflammst das wieder neu. Das ist super. Mach weiter. Mach weiter. Das nächste Halbjahr auch wieder 10 oder mehr. Es haben sich schon wieder welche zur Taufe angemeldet. Und es sind über 10, die sich taufen lassen wollen. Und die kannten wir vorher nicht so. Das Zweite, eine Offenheit für große Kirchen, für die sogenannten Volkskirchen, evangelisch und katholisch. Wir kommen aus der evangelischen Kirche und wir sind versöhnt mit unserer Geschichte. Es gibt viele Ex-Pfarrer, so wie ich eine bin, die haben ihr ganzes Leben gegen diese Kirche gekämpft, weil sie so verbittert sind über das, was ihnen geschehen ist. Das habe ich mich gleich am Anfang entschlossen, das will ich nicht. Ich will versöhnt etwas Neues beginnen. Versöhnt. Und wir sind ja jetzt sehr in der Ökumene vernetzt und wir haben keine Berührungsängste. Das ist auch besonders für eine Freikirche. Das ist nicht bei allen Freikirchen so. Wir sind ja auch keine traditionelle Freikirche. Wir sind ja eher eine Bewegung. Vineyard gibt's ja auch in katholisch. Wenn auch nur einmal von den über 2000 Gemeinden weltweit, es gibt eine katholische Vineyard in Deutschland, in Ravensburg. Es gibt evangelisch landeskirchliche Vineyards in Württemberg und in Berlin und es gibt freikirchliche Vineyards, das sind die meisten. Und wir haben uns auch freikirchlich definiert, weil es am Anfang bei unserer Gründung eben nicht möglich gewesen wäre. Ich habe es ja versucht in der evangelischen Kirche. Heute finde ich es gut, weil wenn wir evangelisch wären, dann würden ja alle Katholiken sagen, das ist eine evangelische Gemeinde, da habe ich doch keinen Platz. Und nun haben wir ganz viele unter uns, die Katholiken sind. Meist auf dem Papier, manchmal auch ein bisschen mehr. Und viele, die Doppelmitgliedschaft haben, auch mit der evangelischen Kirche. Wir haben keine Berührungsängste, wir sind versöhnt. Und das steckt in uns drin. Und wir sind so frei, das ein oder andere von ihnen lernen zu können. Es gibt da verborgene Schätze, die wir gar nicht kennen. Und dass wir ihnen dienen können. Das geschieht oft eher indirekt durch unsere Existenz. Durch unsere Existenz dienen wir auch den großen Kirchen, weil sie an uns sehen, man kann eine andere Perspektive haben, nämlich eine Perspektive der Hoffnung, eine Perspektive des Kaufs von Kirchen und nicht des Verkaufs, des Wachstums, der Wachstumsperspektive und nicht der Abwärtsperspektive. Es gibt viele Menschen, die Gott suchen und Gott hat ein Volk in dieser Stadt. Und deshalb haben wir keine Abwärtsperspektive, sondern glauben und beten dafür, dass die Gemeinde wächst und dass wir noch lange nicht am Ende sind unseres Wachstums. Und so dienen wir indirekt auch den großen Kirchen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht hochmütig werden und auf sie herabschauen. Und das finde ich auch wichtig. Und es gibt da auch Schätze zu entdecken. Und manchmal kann man ihnen vielleicht auch helfen, das nochmal zu entdecken, was da für Schätze sind. Denn da ist sehr viel Mutlosigkeit, sehr viel Hoffnungslosigkeit, sehr viel, ja, einfach Traurigkeit auch. Und ich finde es so schön, dass wir so eine gute Beziehung haben zu unserer Nachbargemeinde, zur katholischen, von der wir die Kirche gekauft haben, und dass wir da so gute Beziehungen haben. Heilung. Heilung ist auch eins der Gründungsgene. Viele unserer Gründungsmitglieder haben selber Heilung erfahren. Körperliche Heilung, auch krasse Art, innere Heilung. Grundlage war schon immer eine Theologie des Reiches Gottes. Das heißt, Gott schenkt als sein Zeichen Heilung schon, aber noch nicht. Wir erleben nicht immer, dass jemand geheilt wird, für den wir beten. Wir glauben Heilung als ein Zeichen des Reiches Gottes, aber wir haben es nicht in der Hand. Es geschieht oder es geschieht nicht und wir versprechen nichts. Wir versprechen keine Heilung. Wir sagen niemand Heilung zu, aber wir beten für jeden, der kommt, der möchte, dass man für ihn betet. Und dann überlassen wir es Gott und hier und da staunen wir, wow, was hast du getan? Und hier und da ist es eben so, dass nicht das geschieht, was wir uns gewünscht haben. Aber damit leben wir. Schon und noch nicht. Eine Kleingruppenstruktur. Das ist etwas, was wir am Anfang der Gemeinde auch schon hatten. Während unserer Gründung waren wir 100% in Hauskreisen integriert. Wir sind aus Hauskreisen entstanden und es war sehr familiär am Anfang. Das ist nicht mehr so. Wir haben nicht mehr alle in Hauskreisen. Ich denke, wir brauchen für unsere Zeit auch flexiblere Strukturen. Es ist nicht mehr das eine Modell von Hauskreis, wie man es kennt aus den letzten Jahrzehnten, sondern manches muss flexibler sein. Es gibt Kleingruppen nach Maß, es gibt Gruppen, die sich für eine bestimmte Zeit treffen, es gibt Teams. Aber es wäre gut, wenn jeder integriert wäre in einer irgendwie gearteten Beziehungskiste, was zu tun hat mit Wachstum im Glauben oder mit gegenseitiger Hilfeleistung. So, ich merke gerade, ich habe, passt jetzt überhaupt nicht in die Zeit rein, alles, was ich da, aber ich mache noch diese eine Folie weiter und nächsten Sonntag kommt dann die Fortsetzung, einfach die Gründungsgene, weil ich denke, das ist wichtig und in diesen Gründungsgenen ist Kraft drin. Worship, Ministry und Geistesgaben, das war schon immer unser Markenzeichen. Das ist ja auch das Markenzeichen von Vineyard, vor allen Dingen Worship und Ministry. Das war übrigens auch letztlich das, warum wir aus Stolberg rausgeflogen sind. Wir haben immer Jesus angebetet. In der letzten Zeit, als ich dort Pfarrerin war, durften wir ja mit unseren Veranstaltungen gar nicht mehr ins Gemeindehaus, weil gesagt wurde, sie machen ja doch immer wieder dasselbe. Was haben wir gemacht? Wir haben Jesus angebetet mit Liedern, so wie wir es vorhin auch gemacht haben. Und wir haben füreinander gebetet, wir haben einander gesegnet. Und erwartet, dass Gott dann was tut. Und das war eben etwas schwierig. Wir haben damals auch in Sprachen gebetet, gesungen, auch eigentlich in jedem Gottesdienst. Das haben wir etwas verloren. Viele praktizieren aber das Sprachengebet persönlich, in ihrer persönlichen Zeit. Und das ist gut. Vielleicht haben wir bald mal wieder die Freiheit, es im Gottesdienst zu praktizieren. Und wir haben erstaunliche prophetische Worte gehabt, prophetische Bilder, ausdrucksstark und erstaunlich und sehr weitgehend. Ich habe da einige nochmal nachgelesen und dachte, wow, hatte ich ganz vergessen, ist aber stark. Seelsorge ist ein anderes Gründungsgen. Wir haben damals viel durch Seelsorgekonferenzen gelernt. Wir hatten eine wesentliche Begleitung durch Seelsorge erfahren auf dem Weg zur Gemeindegründung. Aber diese Seelsorge war überhaupt nicht betüddelnd, sag ich jetzt mal, sondern es war eine herausfordernde Seelsorge, eine Reich Gottes Seelsorge. Und ich denke, das ist auch unsere Art von Seelsorge. Herausfordernd. Wenn ich gerade vielleicht völlig fertig einen meiner Seelsorger angerufen habe, dann hörte ich, Halleluja, du erlebst das und das, dann hat Gott was mit dir vor. Hast du ein Problem? Halleluja, da kann Gott was draus machen. Das war, ja, aber es war gut. War nicht so einfach, aber es war gut. Und das war die Seelsorge, die ich damals auch brauchte und die gut war. Und Gott hat was draus gemacht. Als wir unsere ersten Räumlichkeiten als Gemeinde verloren, sprach ich mit einem, ich war gerade in der Schweiz, mit Gary Keller, und er sagte, Halleluja, ihr müsst da gehen, da hat er Gott was Besseres für euch, was Größeres. Und es war viel zu klein, es stimmt. Aber in dem Moment war es natürlich nicht so schön. Da, wo wir gerade ein Haus gemietet hatten, was eine Freundin für uns gekauft hatte, extra, damit wir ein Gemeindezentrum haben und da wieder raus zu müssen, das war natürlich heftig, weil da ein erster Gedanke war, wie geht's dieser Freundin, wenn wir da wieder raus müssen, denn sie hat es ja für uns gekauft. Und das erste Wirken Gottes war, dass sie sagte, das ist kein Problem, dann ziehe ich selber rein. Aber du musst dann auch ausziehen, weil ich habe ja auch gewohnt da. Und dann habe ich gebetet für eine Wohnung. Dann habe ich eine bekommen, genauso wie ich gebetet habe. Preis-Leistungs-Verhältnis und Gegend war alles so, wie ich es mir gewünscht habe. Und es war wunderbar und wir bekamen größere Räume und die anderen wären viel zu klein gewesen. Gut, damit sage ich nicht, dass man in Seelsorge auch Schmerz zulassen kann, weinen darf, Trauer haben darf, trauern darf und all das. Das meine ich auch nicht mit betüdelnder Seelsorge. Ich hoffe, ihr habt mich da nicht missverstanden. Sondern es geht darum, dass Jesus mit allem, was in uns ist, mit allem, was wir erlebt haben, auch mit allem Schwierigen, mit allem Schmerzhaften, dass er da etwas draus machen kann. Auch individuell. Und es gibt ja viele unter uns, die ganz schmerzhafte Lebensgeschichten haben. Und es kann zu einem Kapital werden. Darum geht es. Wir brauchen nicht unser ganzes Leben Opfer sein von irgendetwas Schlimmem, was uns geschehen ist. Keiner von uns. Und das ist Evangelium, finde ich. Multiplikation war eins der Gründungsgene. Wir haben ungeheuer schnell Leiter multipliziert. Wir hatten in 8 Jahren 13 Hauskreise aus dem Nichts. Wir hatten 12 Grundkurse des Glaubens in diesen 8 Jahren und 13 Hauskreise. Das ist erstaunlich. Fast jeder, also aus jedem Grundkurs sind Hauskreise hervorgegangen, aus dem ersten 3 und dann fast jedes Mal wieder ein neuer. Aber ich muss auch sagen, wir hatten sehr tragfähige, sehr verantwortungsvolle Menschen. Das war so, und wir hatten auch sehr stabile Menschen am Anfang. Und nicht jeder ist so tragfähig und stabil, wie unser Gründungsteam war. Wir hatten Jüngerschaftskurse schon am Anfang, unterschiedlichste Art. Wir waren immer schon ein Ort des Trainings, des persönlichen Wachstums, der Schulung und Ausrüstung zum Dienst. Ich erinnere mich an einen Jüngerschaftskurs, da ging es um persönliche Gaben und Berufung. Und dieser Jüngerschaftskurs war der Anlass, dass ich rausflog. Denn es gehörte ein Praktikum dazu hinterher. Und jeder hat ein Praktikum gemacht. Und in diesen 3 von Praktika von vielen, die wir gemacht haben, geschah es, dass die Mitarbeiter so begeistert waren, dass sie übers Ziel hinausschossen. Sie haben nichts falsch gemacht. Es wurde keine güldene Löffel geklaut, gar nichts. Es war nichts, eigentlich nichts vorgefallen, aber es war etwas übereifrig und etwas wenig die Gesetzmäßigkeiten der Gemeinde eingehalten. Also es ging da um einen Zuschuss für unsere Freizeit, für unsere Jahrestagung. Und und wir hatten das hatte einfach einer beantragt bei einem entsprechenden Amt und der ist aber nicht über die Bürokratie unserer Gemeinde gegangen, also nicht übers Gemeindeamt und das ging natürlich nicht. Aber das wusste er nicht. Und es ging um Sammeln für die Diakonie und aus Übereifer gingen dann mehrere Sammeln und nicht alle hatten einen Sammlerausweis. Die haben es alles abgegeben, es wurde noch nie so viel Geld für diese Diakonie gesammelt, aber es hatte nicht jeder einen Sammlerausweis. Und dann war das natürlich nicht in Ordnung. Übereifer. Manchmal muss man gucken, wenn man so sehr begeistert ist, dann kann man übereifrig werden. Und dann ist das manchmal nicht so weise. Ja, es gab mehrere Jüngerschaftskurse. Gemeinschaftliches Leben, wir haben einander in praktischen Dingen geholfen, wir haben Feste gefeiert, schon damals gab es super Buffets, etwas, was es ja immer noch gibt, und wir haben Freizeiten miteinander gemacht, auch Sommerfreizeiten, Urlaubsfreizeiten. Und es gab Tagungen und Konferenzen. Wir haben die erste Jahrestagung dieser Art, wie wir sie immer noch machen, 1986 zum ersten Mal gehabt. Konferenzen, Schulungen, Trainings. Das war auch von Anfang an da. Okay, jetzt mache ich Schluss. Das war eigentlich nur der Anfang. Aber nächsten Sonntag geht's dann weiter. Ich finde es aber wichtig, sich dessen nochmal bewusst zu werden oder überhaupt zu wissen, was ist denn eigentlich in unseren Gründungsgenen drin? Denn da steckt ganz viel Kraft drin und es ist etwas, was Gott, glaube ich, wiederbeleben möchte. Auch das, was wir über die Jahre vielleicht etwas vergessen haben. Es ist etwas, wo Gott etwas machen möchte. Jesus, danke. Danke für die Geschichte, die du mit uns hast. Ich danke dir für das, was du in uns hineingelegt hast. Ich danke dir für all das Potenzial, was da ist. Und ich danke dir, dass du in diesem Jahr, in unserem Jubiläumsjahr, uns wieder erinnerst, und auch Dinge entfachst und sie einfach wieder geschehen. Und ich glaube, dass du damit etwas vorhast, dass du weitergehen möchtest mit uns. Ja, und ich habe einfach die Frage, könnt ihr euch identifizieren mit dem? Könnt ihr euch identifizieren mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat? Auch diejenigen, die später gekommen sind? Ja, was denkt ihr? Wenn ihr sagen würdet, ja, wir können das, dann steht doch auf. Wenn ihr das wollt, dieses aus dem heraus, dass da Gott etwas Neues machen kann, etwas Neues, ja, weiterführen kann. Dann danke, dann bitte ich dich, Jesus, dass du das wieder entfachst in uns. Dass du es entfachst in der jetzigen Zeit. Wir sind nicht mehr vor 20 oder 30 Jahren und wir wollen uns auch nicht darin ergehen, diese Vergangenheit zu glorifizieren. Aber da ist etwas, was du in uns hineingelegt hast, und ich bitte dich, dass das, was du heute wieder beleben möchtest, dass du das tust. Dass du es heute wieder neu entflammst. Und dass du es zu unserer Zeit auf die Art, wie du heute mit uns weitergehen möchtest, das tust und darauf aufbaust. Danke dafür, Jesus. Vielen Dank.